Ja, meine lieben Glaubensgeschwister, wir sind immer dankbar, wenn wir einen Nachwuchs in der Gemeinde haben. Und zu eurem großen Nachwuchs kann man euch ja nur gratulieren. Wenn man älter wird und wenn ich in eure Gesichter schaue, sind doch einige da darunter doch die, ich sag mal, auch schon in der letzten Hälfte ihres Lebens stehen, dann kommen einem ja so die Erinnerungen. Erinnerungen an die eine oder die andere Predigt, die man mal gehört hat. Und ich habe mich gefragt, was gibt es eigentlich Neues unter der Sonne? Der Salomo sagt, alle schon mal da gewesen. Und auch das Thema unseres heutigen gemeinsamen Bibelstudiums werdet ihr sicherlich schon gehört haben. Ich möchte euch also einladen, mit mir zusammen sich zu erinnern. Auch der Apostel Paulus schrieb seinen Gemeinden oft den Satz und erinnert euch oder an seinen Mitarbeitern und erinnert sie, die Gemeinde. Nun, meine Lieben, wir beginnen unsere Erinnerung im Grunde genommen mit einem zentralen Text des Neuen Testamentes, in dem das Evangelium in einem langen Satz zusammengefasst ist. Wie denkt ihr wohl, heißt, erinnert euch mal. Das Evangelium, Kurzform, einem langen Satz zusammengefasst, kennt ihr alle inwendig und auswendig? Bin ich sicher. Wir wollen uns heute mal daran erinnern. Na, so warm ist es doch auch noch nicht hier drin. Solange ich noch hier im Jackett vor euch stehe. Das ist das Lied. Aber da gibt es auch einen Bibeltext. Genau. Johannes 3,16. Haben wir doch irgendwann im Laufe unseres Lebens, ach, ich weiß nicht, wie viel mal gehört. Wir als Kinder haben es auswendig gelernt und bis heute behalten. Also hat Gott die Welt geliebt, nach Luther. Wie geht es weiter? Ich höre so schlecht hier. Danke. Ist es wert, dass wir uns an diesen Text mal wieder erinnern? Wir haben heute Morgen das ja schon mal angesprochen. Und manchmal ist es ja so, dass man nicht vorher weiß, welche Lieder vorher gekommen sind. So war das letzte Lied, was wir in der ersten Hälfte gesungen haben, im Grunde genommen Übergang zu diesem Text, mit dem wir einsteigen wollen in die Frage, was bewegt Gott dazu, diese Welt so zu lieben, dass er seinen eigenen Sohn in den Tod geschickt hat, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden? Was macht es aus? Ist es die Schönheit unseres blauen Planeten vom Weltraum her betrachtet? Ist es die schöne Natur auf unserem Planeten, die er geschaffen hat? Ist es die sündhafte Menschheit, die von ihrer rebellischen Natur getrieben keinen Frieden findet hier auf Erden? Ja, warum liebt Gott uns so sehr? Ich weiß nicht, wer von euch sich mal diese Frage gestellt hat. Was ist liebenswert an der Welt. Nun, wir alle wissen um den zweiten Text, den wir auch des Öfteren gehört haben, im 1. Johannes Kapitel 4, Vers 8, Kurzform, ein Satz, drei Wörter: Gott ist Liebe. Jetzt könnte man natürlich die Schlussfolgerung daraus ziehen, ja, der liebe Gott, der kann gar nicht anders, der muss einfach lieben. Ist das der Eindruck, den uns die Schreiber der biblischen Texte vermitteln wollen? Gott kann gar nicht anders, der muss uns einfach lieben, egal was wir hier auf Erden anstellen, egal was wir tun oder lassen. Nun, ich möchte heute Morgen, heute Vormittag mit euch zusammen den Blick auf einen Aspekt lenken, den ihr vielleicht noch nicht so gesehen habt. Ein Aspekt, der vielleicht untergeht, weil wir als Menschen Liebe oftmals von der emotionalen Seite, sprich vom Gefühl her, definieren. Wenn wir jemanden so richtig mögen und gern haben, ja, dann lieben wir ihn. Und meistens hat er ja auch dann irgendetwas an sich, was wir lieben oder gern haben. Sei es sein Lächeln, sein Lachen, seine Figur, wie er sich verhält, wie er redet, was auch immer. Es gibt immer bestimmte Punkte, die wir an einem Menschen gern haben, liebenswert empfinden und was eben nicht. Aber heute möchte ich, dass wir uns einmal anschauen, die Relation zwischen dem ersten Satz oder ersten Satzteil in Johannes 3, 16 und was danach folgt. Denn das scheint mir das Wichtigste zu sein an diesem Text, woran wir uns erinnern sollen. Da entsteht ein ganz bestimmter Bezug. Und wenn ihr mal die Bibel studiert, wo über Gottes Liebe etwas geschrieben steht, dann werdet ihr feststellen, dass das nie eine poetische, poesievolle Abhandlung ist, wie wir es von menschlichen Dichtungen her kennen, sondern dass sie immer im Zusammenhang steht, dass Gott etwas tut, dass Gott etwas für uns Menschen macht. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn in die Welt sandte. Das heißt, hier passiert etwas, da steht die Liebe nicht alleine für sich da, sondern sie steht immer in Bezug auf das, dass etwas geschieht von Gottes Seite her. Und diesen Zusammenhang, denke ich, sollten wir uns heute Morgen wiederum einmal genauer anschauen. Wenn wir über die Liebe, über die göttliche Liebe, das, was wir im Griechischen unter Agape finden, wenn wir darüber reden, dann kommen wir an dem Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde Korinth nicht vorbei. Und dort im 13. Kapitel, wie der eine oder andere von euch wohl weiß, da hat der Paulus etwas über diese Liebe geschrieben. Wir schauen uns mal einige Texte daraus an. 1. Korinther 13. Es beginnt im Grunde genommen mit einer Feststellung: Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönend Erz oder eine klingende Schelle. Nun könnte man sagen an dieser Stelle, ja, Liebe hat ja im Grunde genommen jeder Mensch in sich und für andere, ich auch. Also trifft diese klingende Schelle im Grunde genommen für mich gar nicht zu. Und wenn ich weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und so weiter und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Ja, so weit, so gut. Aber dann, ab Vers 4, da definiert Paulus, was er unter dieser Liebe versteht. Und da, meine Lieben, da geht's ans Eingemachte. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf. Sie stellt sich nicht ungebärdet, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Wenn ich nur diese beiden Verse nehme, wer kann von sich sagen, die Liebe habe ich? Diese Beschreibung, die Paulus hier macht, passt genau auf die Liebe, die ich habe. Wer von uns kann das sagen? Die Steigerung geht ja noch weiter. Vers 7. Sie verträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Sind wir vielleicht doch eine klingende Schelle? Sind wir doch nichts? Obwohl wir viele Dinge wissen und mancher von uns die Bibel sehr gut kennt. Ja, meine Lieben, die Liebe, das zentrale Thema des Evangeliums, das zentrale Thema der Mission, das zentrale Thema unseres Verhaltens in der Nachfolge Jesu. Und nicht umsonst beklagt Jesus in seinem Brief an die erste Gemeinde zu Ephesus: Ich habe aber wider dich, dass du die erste Liebe verlässest oder verlassen hast. Ja, wie sieht es denn bei uns darin so aus? Mit der Liebe, mit dieser Agape, nicht mit der gefühlsmäßigen Liebe. Dieses Thema, meine Lieben, hat nicht nur heute Relevanz, sondern hat es schon zu allen Zeiten. Und der Herr Jesus, der hat auch zu diesem Thema oftmals Stellung genommen. Und weil wir uns heute Morgen ja mal erinnern wollen, schlagen wir doch bitte Lukas 10 auf. Und im Lukas Kapitel 10, da hat er ein Gleichnis erzählt, was ja wiederum diese Relation, die wir am Anfang mal in den Blick genommen haben, zwischen Johannes sagt, Liebe und Tat, Liebe und Tun. Ja, dieser Zusammenhang. Lukas Kapitel 10 und dort ab Vers 25 wollen wir uns einmal diesen Bericht anschauen. Und siehe da, stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Wenn wir weiterlesen, dann steht dort nicht, und Jesus sagt ihm: Weißt du was, du brauchst überhaupt nichts zu tun. Du kannst ruhig sitzen bleiben, wo du bist. Gott macht das alles. Der rettet dich. Du brauchst gar nichts zu machen. Seltsamerweise sagt Jesus das nicht, sondern er stellt ihm die Kardinalsfrage, die wir auch heute Morgen in unserem kleinen Bibelkreis angesprochen haben: Wie steht geschrieben, wie liesest du? Mit anderen Worten, was sagt die Bibel dazu? Nun, der Schriftgelehrte kennt natürlich die Bibel. Er antwortet richtig: Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und vom ganzen Gemüte und deinen Nächsten wie dich selbst. Und deshalb ist auch die Antwort Jesu sehr leicht, schnell da. Du hast recht geantwortet. Tue das und du wirst leben. Einfach, ne? Ist doch ganz einfach, ewiges Leben zu bekommen. Tja, lieben wir Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und vom ganzen Gemüte? Oder sagen wir auch manchmal zu Gott: Nein, mache ich nicht, will ich nicht und tue ich auch nicht? Sind wir immer diejenigen, die Ja sagen zu Gott? Der Schriftgelehrte stellt im Grunde genommen eine zweite Frage, die auch wir uns in unserem Leben wahrscheinlich sehr oft gestellt haben. Nämlich: Ja, wer ist denn mein Nächster? Es gibt Leute, die sagen: Das ist der, der direkt neben mir sitzt, der neben mir steht, der hinter mir und der vor mir, das ist mein Nächster. Ist ja nicht verkehrt. Ich weiß nicht, wer von euch seine Familie als die Nächsten betrachtet. Blutsverwandt sind sie die Nächsten. Meint das Wort im Alten Testament und liebe deinen Nächsten wie dich selbst? Ist das auf unsere Familie? Ist das an erster Stelle? In Matthäus 5, ab Vers 43, Matthäus 5, ihr wisst, Bergpredigt, Matthäus 5, ab Vers 43, heißt es: Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Wir gehen mal nicht auf den zweiten Satz ein: Du sollst deinen Feind hassen. Wir bleiben: Du sollst deinen Nächsten lieben. Denn dann kommt etwas, was uns Jesus ans Herz legt. Ich sage euch: Liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch fluchen, bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen. Und dann in Vers 46, da kommt im Grunde genommen das, was wir heute mit nach Hause nehmen wollen. Denn so ihr liebet, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun dasselbe nicht auch die Zöllner? Und so ihr euch nur zu euren Brüdern freundlich tut, was tut ihr Sonderliches? Tun nicht das die Zöllner auch? Meine Lieben, wenn hier von der Nächstenliebe die Rede ist im Wort Gottes, dann meint es nicht die Selbstverständlichkeit. Es ist selbstverständlich, dass wir unsere eigene Familienmitglieder lieben. Obwohl das ja manchmal auch nicht immer der Fall ist, aber das ist die Norm, das ist die Regel. Was tun wir nicht alles für unsere Kinder, für unsere Frau, für unseren Mann, wie auch immer? Ja, und wenn wir die größere Familie einbeziehen, Onkel, Tanten, Cousine, Vetter, egal was auch immer. Meine Lieben, das ist selbstverständlich für einen Christen. Paulus hat einmal geschrieben, wer die Seinen nicht versorgt, ist schlimmer als ein Heide. Wir reden also heute Morgen nicht über das Familienbereich, die Selbstverständlichkeiten in unserem Leben. Wir reden über das, was Jesus so formuliert: Segnet, die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch beleidigen, die euch hassen. Ja, meine Lieben, und jetzt gehen wir zurück nach Lukas Kapitel 10. Und jetzt verstehen wir vielleicht auch, warum Jesus dieses Gleichnis, das wir unter dem Begriff des barmherzigen Samariters kennen. Das ist nämlich eine außerordentliche Geschichte. Und weil diese Geschichte von euch sicherlich oftmals gehört, gelesen wurde, möchte ich sie ein wenig modernisieren, in die heutige Zeit übertragen. Da wird der Priester zum Pastor, da wird der Levit zum Diakon oder Gemeindeleiter. Ja, das lässt sich ja im Grunde genommen noch gut transferieren, um das in die heutige Zeit zu übertragen. Der Pastor ist natürlich nicht zu Fuß unterwegs, der fährt mit dem Auto. Und dann kommt er um eine Straßenbiegung herum und dann sieht er im Graben dort einen Unfallwagen. Die Motorhaube raucht, die eine Tür ist offen, man kann einen Blick hineinwerfen, der Mann ist schwer verletzt. Und so mancher Pastor, der hat es ja auch eilig, der Termine, der fährt ja nicht zum Spaß durch die Gegend, der muss wichtige Termine wahrnehmen. Er greift zum Handy, versucht den Notruf anzurufen, leider kein Anschluss, Funkloch an der Stelle. Na, was soll ich machen? Und wie er so nachdenkt, sieht er im Rückspiegel, da kommt so ein zweites Fahrzeug hinter ihm. Also Gang eingelegt, Gas gegeben, weiterfahren. Das nächste Fahrzeug hält auch an. Es ist dieser Gemeindeleiter, dieser Diakon. Der sieht das Gleiche und schaut noch etwas genauer hin. Und da erkennt er genau den aus seiner Gemeinde, der ihm das Leben so schwer macht. Dieser ungehobelte Klotz, dieser Flegel, der immer an ihm was zu meckern hat. Der immer rumkritisiert, dass er seine Arbeit in der Gemeinde nicht so gut macht. Jetzt sieht er, naja, der Brustkorb hebt sich noch, der lebt also noch. Ja, so schwer kann der gar nicht verwundet sein. Jetzt weiß ich auch, warum vor mir, das war doch sicherlich das Fahrzeug von dem Pastor, warum der Gas gegeben hat. Ich fahre auch. Gang einlegen, fahren. Kommt das dritte Fahrzeug angefahren. In der Bibel nennt Jesus ihn den Samariter. Wisst ihr, oder könnt ihr mir einen Vergleich nennen in der heutigen Zeit für, sagen wir mal, einen adventistischen oder einen Pastor, einen adventistischen Diakon und das Gegenstück so in der Entfernung, wie der Jude von den Samaritern war. Oder die sich genauso so gut mochten, sag ich vielleicht mal, ja. Also mir fällt dazu immer so Zeuge Jehova ein. Ne? Zeuge Jehova kennen wir doch alle. Das sind die Leute, die von Tür zu Tür gehen. Ja. Und irgendwie, wir Adventisten zu den Zeugen Jehovas, wir haben da auch nicht so das richtige Verhältnis, obwohl wir beide an Jesus Christus glauben. Ne? Aber irgendwie stimmt die Chemie da nicht so richtig. Nehmen wir den doch mal, ja. Der Zeuge Jehova kommt an die gleiche Stelle. Was macht er? Er sieht die gleiche Sache, steigt aus, geht zu dem Auto, zieht den Verwundeten heraus, setzt ihn in sein eigenes Auto, verschmiert mit dem Blut des Verwundeten seine schönen Bezüge auf den Sitzen und fährt mit ihm ins nächste Krankenhaus. Bei uns ist das kein Problem. Also verlegen wir die Geschichte nach Amerika. Vereinigte Staaten von Amerika. Da fahrt ihr mit einem solchen Menschen hin und meldet an der Pforte, ich habe hier einen Verwundeten, der muss klinisch versorgt werden. Ja, was meint ihr, was die Aufnahme dann zu euch sagt? Die erste Frage, die kommt. Ja. Welche Versicherung hat er? Weiß ich nicht. Hab auch in den Taschen nichts gefunden. Ja, wer bezahlt das denn? Wer bezahlt das denn? In den Kliniken in den USA muss man bezahlen. Bei uns in Deutschland haben wir eine Grundversorgung für alle. Da könnt ihr hinkommen mit wem auch immer. Der Patient wird zuerst versorgt und dann wird gefragt, wer das bezahlt. In Amerika ist das umgekehrt. Was ich damit sagen will, ist nicht über unseren Sozialstaat hier zu reden, sondern zu zeigen, was dieser Zeuge Jehova macht. Der hat nicht nur ein blutverschmiertes Auto, der geht auch noch her und bezahlt für den Unbekannten die Rechnung, die Kosten. Und er geht sogar noch weiter. Er sagt also, ich habe auch einen Termin, ich muss auch weiter, aber ich komme zurück. Und wenn dann noch weitere Kosten angefallen sind, bezahle ich auch noch. Und da stellt Jesus am Schluss die Frage, wer von den dreien, wie heißt es hier so schön? Wer von den dreien ist es gewesen, der Nächste gewesen sei. Da muss man sich doch fragen, warum macht Jesus hier so ein Gleichnis mit solcher Extremposition? Jude, Samariter, Adventist, Zeugen Jehova. Was will er damit sagen? Die Antwort gibt wiederum der Schriftgelehrte, die uns nachdenklich machen soll heute Morgen. Er sagt, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Meine Lieben, an der Stelle machen wir wiederum einen Schritt zurück an den Anfangstext. An die Frage, die wir gestellt uns haben, warum liebt Gott diese Welt, dass er einen so großen Einsatz machte? Und Jesus hat das versucht, mit diesem Gleichnis ein wenig zu illustrieren, genauso wie ich es versucht habe, in die moderne Fassung zu bringen. Weil die Antwort hat der Schriftgelehrte gegeben. Gott liebt diese Welt, weil wir seine Barmherzigkeit brauchen. Amen.